Guten Morgen! Es ist eine Freude, euch alle heute hier zu sehen und das Wort Gottes mit euch gemeinsam zu öffnen. Heute werden wir in unserer Serie durch den Kolosserbrief fortsetzen, die ich vor fast einem Jahr angefangen habe und wo ich so oft fortgefahren bin, wie es möglich war. Wir haben gemeinsam die kolosseische Kirche betrachtet, eine kleine Gruppe von Gläubigen, die von einer sehr abergläubischen Gesellschaft umgeben war. Und auch von dem Traditionalismus und der Gesetzlichkeit der Juden. Wir sahen, wie Paulus einen Bericht über die kolosseische Kirche von Epaphras bekommen hat. Wie sie in Liebe zueinander und in Treue überfließen, aber wie sie auch von falschen Lehren bedroht sind, die ein falsches Evangelium beinhaltet haben und unter der Gemeinde verbreitet haben. Wir sehen, wie Paulus seine Autorität als Apostel etabliert, wie er Gott dankt für die Kolosseer und wie er für sie betet. Wir haben gesehen, wie Paulus in einer wunderbaren poetischen, in einer Hymne, in einem Lied gerade Christi Größe bejubelt hat. Und heute betrachten wir die Verse 6 bis 10 vom zweiten Kapitel betrachten, der Kolosser 2, die Verse 6 bis 10. Ein Abschnitt, den viele Kommentatoren wo Paulus laut vieler Kommentatoren seinen Fokus nun verändert, von der Grundlage, die er zuvor gelegt hat, nun zu einer Instruktion, zu einer Belehrung und einer Warnung gegenüber den falschen Lehren. Lasst uns das Wort Gottes nun gemeinsam lesen. Kolosser 2, die Verse 6 bis 10. Wie ihr nun Christus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Das Gras vergeht und die Blume fällt ab, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, dass wir darin deine Weisheit empfangen dürfen, deine Wahrheit und dein Evangelium. Wir danken dir für den Apostel Paulus, dass du seine Briefe hast bewahren lassen, dass sie uns heute noch nützlich sind. Lass uns durch diese Betrachtung vom Kolosserbrief auch daran erinnert werden, was wir gelehrt wurden. Dass wir auch der falschen Lehre gewahr werden, die unsere Herzen bedrohen mag. Und dass wir daran erinnert werden, an die Fülle, die wir in Christus haben. Das beten wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Unsere heutige Predigt besteht aus drei Punkten. Die Verse 6 bis 7, eine Ermutigung im Glauben. Dann die Verse 8, eine Warnung vor falscher Lehre. Und dann die Verse 9 bis 10, die Fülle in Christus. Noch einmal für die, die das mitschreiben wollen. Eine Aufruf zur Treue, so rum, eine Aufruf zur Treue, Verse 6 bis 7. Warnung vor falscher Lehre, Vers 8. Und die Fülle in Christus, die Verse 9 und 10. In Vers 6 lesen wir, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihn. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Dieses wie ihr nun verbindet diesen dieses Abschnittes verbindet diesen Abschnitt mit dem vorigen Abschnitt, diesem ausführlichen Abschnitt, wo das Evangelium Christi und Christi selbst uns vor Augen gemalt hat. Christus als den, in dem alle Schätze des Reichtums und der Weisheit vorhanden sind in Fülle. Auch er, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Die Kolosseer haben diese Botschaft bekommen, haben das Evangelium gepredigt gehört und sie haben daran geglaubt und haben ihren Glauben in Christus gesetzt. Diese Sprache des Annehmens ist bei Paulus wichtig. Die Kolosseer haben nicht selbst nach diesem Evangelium gesucht. Sie haben nicht danach gesucht. Sie haben das Evangelium nicht einfach nur durch Berechnung und pure Logik angenommen, mit ihrem eigenen freien Willen, dass es halt ein besseres Set von moralischen Grundsätzen sei. Nein, sie haben es angenommen, als wie wir vielleicht ein Geschenk annehmen, ein Geschenk an Weihnachten annehmen. Sie waren zum Glauben vorherbestimmt vor der Grundlage der Welt. Ihre Herzen waren erweicht und ihre Augen sind geöffnet worden durch den Heiligen Geist. Und das Wort Gottes wurde ihnen gepredigt, einem nach dem anderen, von denen, die es zuvor angenommen hatten. Während die Reise zum Glauben an Christus für manche verschieden war, auch für unsere, die vielleicht sehr natürlich schien und sehr aus eigenem Antrieb kommend, so ist es doch letztlich eine souveräne Tat Gottes, wie Gott in seiner herrlichen Vorsehung wirkt an den Herzen. Eine Vorsehung, die weit über unsere Fähigkeit hinausgeht, das zu begreifen und die völlig vollkommen ist. Er ist vollkommen perfekt in all seinen Werken. Christus hat sich zum Herrn der Kolosseer gemacht. Und die Kolosseer werden nun ermutigt, in drei Dingen fortzuführen. Nämlich einmal in Christus zu wandeln, dann in Christus gewurzelt zu sein, im Glauben gegründet zu sein und in Danksagung zu überfließen. In Christus zu wandeln, in Christus gewurzelt zu sein und im Danksagung zu überfließen. In Kapitel 1, Vers 10 sagt Paulus, dass er betet, dass sie in allem wohlgefällig wandeln, dass sie fruchtbar sein in jedem Werk. Die Kolosseer haben das Evangelium angenommen. Christus war ihr Herr. Aber sie mussten nun auch in einer entsprechenden Weise leben. Sie konnten nicht sie konnten nicht unwissend gegenüber dem bleiben, was das heißt. Paulus lehrte sie, was das heißt. Es heißt, Gott zu lieben und unseren Nächsten. Und das heißt, in den Schritten Christi zu wandeln, in den Fußstapfen Christi. Das heißt, wie Psalm 1 es sagt, die Wege der Gottlosen zu meiden und stattdessen in einer Weise zu wandeln, die Gott wohlgefällig ist, die ihn verherrlicht. In ihrem ganzen Leben. Zum nächsten sagt Paulus, dass die Kolosseer gegründet, auferbaut und gefestigt sein sollen in Christus. Es ist kein Wunder, dass Paulus dieses Wachsen im Glauben dann auflistet, nachdem er ihnen gesagt hat, sie sollen in Christus wandeln. Denn um in unserem Glauben zu wachsen, ist es sehr real nötig, dass wir in Christus wandeln. Und das entspricht dem sehr stark. Dieses Bild von einer Pflanze, die ihre Wurzeln tief in die Erde treibt, oder ein Haus, das auf einem starken Fundament gebaut ist, das ist ein sehr starkes Bild, das gebraucht wird. Wir können an die Parabel denken, an das Gleichnis, das Jesus über die zwei Männer sagte, die Häuser gebaut haben, der eine auf Sand, der andere auf Fels. Und wo diese Fundamente schwach waren, dann ist man schwach, dann ist man den Leben, den Stürmen dieses Lebens ungeschützt ausgeliefert. Auch dem Leiden oder dem Verlust, das man erleben wird in dieser Welt. Oder, wie im Falle der Kolosseer, den Verwirrungen und den Verführungen durch falsche Lehre. Aber die Grundlage, die man bekommt, die gefestigt wird durch die Gnadenmittel, durch das gepredigte Wort, die Abendmahlsfeiern, das Erinnern unserer Taufe, das Lesen, das Bedenken, das Beten von Gottes Wort, wenn diese Fundamente gelegt sind, dann können alle Stürme dieser Welt uns nicht umschmeißen. Denn unsere Herzen und unsere Gedanken sind und unser ganzer Schatz sind nicht in diesem Leben gegründet, sondern im Himmel. Zum Schluss ermutigt Paulus sie, dass sie in Danksagung überfließen sollen. Kommentatoren weisen darauf hin, dass die Formulierung, die Paulus hier nutzt, nicht ein passives Dankgefühl beschreiben, obwohl das natürlich ein Teil davon ist, sondern dass diese Formulierung ein aktives Danken beschreibt, das äußerlich sichtbar ist, das im Gebet zu Gott sichtbar ist, aber auch im Lobpreis Gottes unter uns, also gegenüber anderen. Etwas, das hier wahrgenommen werden soll, dass Paulus, dass er dieses Danksagung nicht an irdische Güter bindet, sondern an Geistliches für den Glauben, für den, der alleine durch die Gnade Gottes gerettet wurde, vor der völlig verdienten ewigen Qual der Hölle, sondern der und der stattdessen nun den völligen unverdienten Himmel, den ewigen Himmel vor sich sieht. So ist immer Grund, in dieser Perspektive gibt es immer Grund zum Danken. Jedes Leiden, das wir erdulden müssen auf dieser Erde, verblasst im Vergleich zu dem Leiden, das vor dem wir bewahrt worden sind in der Hölle. Und alle Freuden, die wir in dieser Welt haben können, verblassen gegenüber der Freude, die wir in ewiger Gemeinschaft mit Christus im Himmel haben werden. Und mit solchen Perspektiven für Dankbarkeit, wie wenn der Gründer von Amazon morgen zu dir käme und dir 1 Milliarde Euro geben würde, würdest du es einfach nur nehmen? Ohne es wahrzunehmen. Ohne so, vielleicht mit so einem kleinen, leichten Gefühl von Dankbarkeit. Würdest du es vielleicht vor deinen Freunden verbergen? Würdest du vielleicht so tun, als hättest du es selber verdient? Ich denke nicht. Wie viel mehr sollten wir überfließen vor Danksagung gegenüber unserem Gott, der uns ein Geschenk gegeben hat, das viel größer ist, das unvergleichlich größer ist, gegenüber all dem, was uns hier geschenkt werden könnte. Wie können wir seine Liebe nicht preisen, seine Gnade und seine Barmherzigkeit gegenüber uns allen, auch gegenüber allen, die zu preisen, denen wir begegnen. Das bringt uns zum zweiten Punkt, die Warnung gegenüber falscher Lehre. Lasst uns nochmal Vers 8 betrachten. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Hier wendet Paul den Blick weg von der Aufforderung zum Dank, zu dem, was die Kolosser tun sollten, hin zu dem, was die Kolosser vermeiden sollten. Nämlich, dass sie sich den leeren Versprechungen wehren sollten. Das Wort, das Paulus hier benutzt, was übersetzt wird mit beraubt übersetzt wird oder gefangen weggeführt. Es hat was damit zu tun, dass wir unsere Freiheit verlieren. Und es geht noch darüber hinaus. Es beschreibt nämlich eine Entführung. Als würde man jemand dich packen und über die Schulter werfen und wegschleppen. In die Sklaverei zum Beispiel. Das war etwas, was den Kolossäern bekannt ist. Es war sehr normal damals in der altertümlichen Welt, dass eine reiche Stadt wurde durchaus mal erobert und dann wurden Leute gefangen weggeführt. Paulus sagt an anderer Stelle, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so lasst euch nur nicht wieder gefangen nehmen. Die Schrecken einer Sklaverei und die völlige Absurdität, sich einer Sklaverei freiwillig unterzuordnen, ist das, was Paulus den Kolossäern hier auch deutlich machen will. Sie haben das Geschenk der Errettung bekommen. Sie wurden befreit von ihrer Sklaverei in der Sünde. Sie sind letztlich frei geworden, um ein Leben zu leben, das Gott ehrt und verherrlicht. Wie konnten sie dann in irgendeiner Weise sich selbst zulassen, dass sie verführt werden durch alte Glaubensgrundsätze und abergläubische Gedanken? Das war aber die Spannung, in der die Kolosser waren. Da gab es falsche Lehre in Kolossee, dass, wie es Gelehrte sich einig sind, dass etwas mit gnostischem Gedankengut zu tun hatte oder judäischem. Diese Philosophie beinhaltete auch jüdisches Ding. Paulus geht es hier nicht darum, dass alle Philosophien völlig falsch seien, weil Philosophie meint ja letztlich auch, beschreibt ja letztlich Weisheit. Man kann ein Philosoph und auch ein Christ sein und Gott verherrlichen. Aber wenn Philosophie dazu gebraucht wird, um Christus zu ersetzen oder zu ergänzen, dann wird das ein Problem. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Die falschen Lehren in Kolossee haben eine Lehre verbreitet, die aussagt, dass Christus nicht genug sei zur Errettung. Dass es zusätzliche Level von Erkenntnis gibt oder Handlungen, die notwendig sind, um seinem Opfer hinzugefügt zu werden, damit man gerettet werden kann. Diese Lehre hatte den oberflächlichen Anschein von Weisheit, um die auch zu verführen, die nicht in ihrem Glauben gegründet waren, so wie ein Wolf sich in Schafskleidern verkleidet. Sie konnten dann auch Passagen aus dem Alten Testament nehmen, um ihre Irrlehren zu untermauern. Und Paulus weist hier auf die Leerheit und den Betrug dieser Lehren hin. Auch durch leere Verheißungen. Er spricht im Besonderen gegen menschliche Traditionen, soweit sie nicht geformt und untergeordnet ist, der Wahrheit Gottes untergeordnet ist. Wenn Paulus hier menschliche Traditionen beschreibt, dann haben er und die Kolosseer unweigerlich die Lehren der Pharisäer vor Augen gehabt, die so akkurat weitergegeben wurden, wie sie das Gesetz Gottes halten sollten. Das war wahrscheinlich die Art von Lehre, wo die falschen Lehrer sich hingaben. Oder auch abergläubische Lehren der griechisch-römischen Welt. Auch das war bestimmt ein Teil der kolossäischen Irrlehren. Jede Person hat eine Weltanschauung. Ich habe eine Weltanschauung. Jeder von euch hat eine Weltanschauung. Jeder von uns ist aufgewachsen in einer bestimmten Kultur, von der wir umgeben wurden. Und gemäß Einsichten oder auch blinden Flecken. Und die wenn es Lehren gibt, die die Kultur, gerade die Endzeitlehren, die die Kultur mit der Bibel versöhnen wollen, sind oft die verführerischsten. Wie viele Christen in Amerika, auch in Deutschland, sind in diese Falle getappt, dass sie biblische Lehren mit der Kultur vereinen wollen. Sie haben ein ehrliches Verlangen, die Kultur um sich herum auch zu erreichen, haben dann auch Normen verändert. Sie haben auf die Stimme von denen gehört, die sie weggerufen haben zu einer neuen Interpretation der grundlegenden Lehren der Bibel. In diesem Prozess haben sie den Glauben verloren, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist, und haben auch darin versagt, die kulturelle Relevanz zu bekommen, die sie eigentlich gesucht hatten. Paulus warnt auch gegen Lehren, die, wie die ESV übersetzt, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht christusgemäß. Manche Kommentatoren sind nicht, was Paulus hier meint. Manche übersetzen es so wie hier. Paulus adressiere hier die philosophischen Schulen der Lehrer. Vielleicht auch komplexe geistliche Hierarchien von Engeln und anderen. Vielleicht geht es dann auch um die, ging es Paulus hier auch um die Niedrigkeit der Geister gegenüber Christus. Was dann auch die betrifft, die an diese Geister glauben. Andere übersetzen es gemäß den Grundsätzen der Welt, aber es gibt eben auch die Übersetzung, dass es die gemäß der Grundsätzen der Geister der Welt. Wer es nur mit Grundsätzen der Welt übersetzt, der sieht das als Verbindung mit der Warnung vor der Überlieferung der Menschen. Das, ob es nun Regeln sein oder Regeln, Maßnahmen oder Opfer oder Beschneidung, wo Leute versucht sind, dass sie sich auf die Weise mit Gott versöhnt werden können, ohne Christus. Ich denke, die zweite Interpretation ist die wahrscheinlichere, aber sie tut ja auch die erste beinhalten. Denn was anderes ist die Anbetung der Was ist die Anbetung der Dämonen anderes, als dass man zu Gott kommen will, als das, was man tut, wenn man zu Gott kommen will ohne Christus? Dann betet man Dämonen an. Aber Paulus stellt dem gegenüber, wir haben Jesus Christus, den Gottmenschen, als Retter. Der eine, der über aller Schöpfung war, vor aller Schöpfung, und der mehr hat und ist, als wir uns vorstellen können. Und der größer ist als all die Traditionen und Philosophien und Gedanken der Welt. Und die versagen alle vor ihm, im Vergleich mit ihm. Wie können wir uns selbst dann gestatten, gefangen genommen zu werden von diesen Dingen, die uns von Christus wegziehen wollen? Diese Dinge, die leer sind. Nein, Brüder und Schwestern, lasst uns stattdessen auf die Warnung des Paulus hören und lasst uns diese Versuchung abweisen. Lasst uns immer eifrig darum sein. Lasst uns in unserem Streben nach Christus ungehindert und unbeirrt sein. Und lasst uns nicht den falschen Lehren folgen in den Sumpf der Irrlehre. Das bringt uns zum dritten und letzten Punkt, die Fülle Christi. Lasst uns noch einmal die Verse 9 und 10 lesen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Paulus ändert hier noch einmal den Blickwinkel um die Kolosseer daran zu erinnern, was sie empfangen haben und warum die falschen Lehren der Menschen so sehr verblassen gegenüber dem, was Christus wirklich ist und was er für uns ist. Was denkt ihr, könnte über Christus gesagt werden? Dieser Mann, der in einem Stall geboren wurde, der als Zimmermann ausgebildet wurde, der am Kreuz gestorben ist, er ist der Mann, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Christus ist Gott. Er war nicht nur ein guter Rabbi, wie vielleicht einige Juden geneigt waren zu glauben. Er war nicht einfach nur ein geistliches, geschaffenes Geschöpf, wie manche Heiden es vielleicht glauben wollten. Wir können auch Johannes 1, Vers 1 bis 3 betrachten, wo er sagt, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Jesus Christus ist vollkommen Gott. Es gibt nichts in Gott oder was Gott gehört, das ihm fehlt. Denn die Fülle der Gottheit gehört ihm. Er ist der Sohn, der Teil der Gottheit ist. Er hat uns geschaffen, er hat uns gerettet, er hat uns geheiligt, er heiligt uns, er verherrlicht uns. Das wunderbare Ding ist, dass der Sohn Gottes mit der Menschheit verbunden wurde in Christus. Christus ist auch völlig Mensch. So wie es nichts gibt, was ihm an Gottheit mangelt, so mangelt ihm auch nichts an Menschheit. Als Mann lebte, Mensch erlebte ein vollkommenes Leben. Er lebte vollkommen nach dem Gesetz Gottes, das wir in keinster Weise halten konnten. Er litt als unserer Stadt. Er litt, wie wir litten, er hungerte, wie wir hungern, er hatte Durst, und dann hat er unsere Sünden auf sich genommen am Stamm und hat einen schrecklichen Tod erlitten und hat die Schuld bezahlt, die wir schuldig waren, und hat uns ein für alle Mal befreit von der unentrinnbaren Sklaverei der Sünde. Nur ein Mensch konnte das erfüllen, was Adam nicht gehalten hat. Nur ein Mensch konnte auch gerechterweise bestraft werden für die Sünde seines Volkes. Und nur Gott konnte die unaussprechliche Gewalt des Zornes Gottes über die Sünde erdulden, ohne völlig zerstört zu werden. Es ist kein Zufall, dass Paulus das direkt danach erwähnt, nachdem er über die falschen Lehren sprach, die meinten, dass Christus nicht genug sei. Johannes Calvin sagt in seinem Kommentar diese Verbindung sehr gut. Er sagt, die, wo nicht zufrieden sind mit Christus allein, die tun Gott in zwei Weisen Unrecht. Sie nehmen von der Herrlichkeit Gottes, indem sie etwas über seiner Herrlichkeit fordern, und sie sind undankbar, denn sie suchen woanders das, was sie bereits haben, was sie in Christus bereits haben. Christus ist der, den wir lieben, ist der Einzige, den wir brauchen. Christus ist der Einzige. Keine Person, kein Geist, kein System kann das tun, was Christus für uns getan hat. Denn er ist der Einzige, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Aber Paulus ist immer noch darum besorgt, dass er den Kolossiern gegenüber betont, dass Gott, dass Christus nicht weit von ihnen weg ist, dass er nicht irgendeine Errettung in der Vergangenheit erwirkt hat, und es den Gläubigen dann überlässt, sich selbst zu verteidigen oder irgendwie dem abgeschlossenen Werk Christi was hinzufügen zu müssen. Nein, er sagt, dass ihr, also zu allen Kolossäern genannt und auch zu allen Gläubigen, ihr seid gefüllt in Christus. Was heißt das? Sind wir auch gefüllt mit irgendeiner Gottheit? Sind wir kleine Götter, wie manche manche Prediger behaupten? Nein, wir sind mit Christus vereint. Wir sind vereint mit Christus durch den Glauben. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Er ist das lebendige Wasser und wir sind die, die es trinken. Das Abendmahl, das wir hier immer wieder feiern, das zeigt uns diese Wahrheit. Unseren Sinnen wird es vorgehalten und es wird geistlich uns mitgeteilt. Indem wir mit Christus vereint sind, empfangen wir alles, das wir wirklich brauchen. Wir empfangen Vergebung unserer Sünden. Wir empfangen die Verdienste Christi. Wir bekommen die Gemeinschaft mit Geschwistern in aller Welt. Wir bekommen Frieden und Trost, Liebe und Ruhe. Auch wenn unsere Leiber beschädigt oder gar zerstört werden können bis zur Auferstehung, sind unsere Seelen doch sicher im Schoß, in den Armen unseres Herrn. Letztlich fügt Paulus noch eine Ermutigung hinzu. Christus ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt. Es gibt andere geistliche Mächte in dieser Welt. Sie sind unsichtbar. Sie scheinen dem Zeugnis der Schrift gemäß sehr mächtig zu sein. Und viele von ihnen haben einen tiefen und verderbenbringenden Hass auf Gott und all sein Volk, auf die ganze Menschheit sogar. Heidenkulturen haben durch die Geschichte hindurch diese Dämonen angebetet und mit einem verständlichen Maß an Furcht. Sie haben versucht, sie zu kontrollieren oder sie einzuspannen für sich, aber die Angst sollte bei uns außer Frage so angegangen werden. Christus ist das Haupt und der Meister jedes einzelnen Engels und Dämons. Und er lenkt sie alle, wie es William Hendricks mal auch sagt. Ohne ihn können die guten Engel nicht helfen. Und ohne ihn können die bösen Engel nichts Böses tun. Lasst uns selbst fragen, als Kirche, als Einzelne, bedenken wir wirklich, dass Christus ausreicht? Sehen wir ihn wirklich als Gott über allem, als Retter unserer Seelen, als den, der unsere Leben bestimmt und festlegt, als Verteidiger gegenüber dem Bösen und den Versorger von allem Guten? Lasst mich euch ermutigen, jeden Einzelnen, euch selbst die Frage zu stellen: Ist Jesus Christus mein Herr? Bin ich mit ihm verbunden? Oder bin ich immer noch auf der Suche nach Fülle, dort, wo nur Leere ist? Suche ich Wahrheit, wo nur Betrug ist? Suche ich Frieden, wo nur Sklaverei zu finden ist? Für die, die in Christus sind, haltet stand. Lasst euch nicht von Dingen abbringen, die irgendwie nach tollen neuen Ideen aussehen. Beschützt den Frieden eurer Seele. Haltet an dem Glauben, an den Lehren, die euch gelehrt wurden, das Evangelium Jesu Christi, dass ihr den Lauf vollendet und dass ihr am Ende vor dem Thron Gottes stehen könnt und die Worte hört: Gut gemacht, mein
treuer Knecht. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du bist gut und ein gnädiger Gott. Du hast uns gerettet, obwohl wir überhaupt nicht es verdient haben. Du heiligst uns Tag für Tag, gestaltest uns mehr und mehr in das Bild deines Sohnes. Und du hast uns verheißen, dass wir eines Tages dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir bitten dich, dass du uns bewahrst in dieser Wanderschaft, in diesem Leben. Dass du uns verteidigst gegenüber falschen Lehren, die uns aus dem Glauben herausreißen wollen. Bitte lass uns festhalten an Christus, in ihm wandeln und ihn verherrlichen. Dass du verherrlicht seist vor einer Welt, die uns beobachtet. All das beten wir im Namen Jesu. Amen.